Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 27. März und es ist ja 9:40 Uhr ungefähr zur Aufnahmebeginn. Denn ihr wisst es ja, sehr volatile Zeiten aktuell. Da kann in einigen Stunden schon wieder sehr viel passiert sein. Und das ein oder andere Mal hat es uns tatsächlich auch schon gerettet. Ich weiß nämlich, es kam also das ein oder andere Mal, warum wir jetzt auch auf den fahrenden Zug aufspringen, bis dann eigentlich klar war, dass wir das schon relativ früh am Morgen dann natürlich aufgenommen haben, ja. Aber ansonsten, ich weiß gar nicht, zahlentechnisch, also wir sind ja jetzt so ziemlich am Ende der Berichtssaison angekommen.
Ja.
Deswegen, da muss man sich dann so ein bisschen selber seine News wieder schaffen, warum Michael Short bei Rüstung ist und welches so die spannendsten Nebenwerte für uns so aktuell sind. Das erfahrt ihr alles in der Folge. Aber es gab auch einige spannende Nachrichten, wieder mal aus China, schlechte Nachrichten für Intel und AMD. Und
Und schlechte
auch,
Meldungen aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ich bin etwas erkältet, ne? Also, wenn
ja,
jetzt die Wirtschaft
Männergrippe, man
Leistung
kennt's.
einbrechen sollte,
Das macht dann auch nichts. Kommt meistens.
Bruttoinlandsprodukt wird wahrscheinlich jetzt im ersten Quartal nochmal enttäuschen, weil ich jetzt einen Tag krank war. Also.
Ja, also
Männergrippe.
eigentlich muss man hoffen, dass die Stimme versagt, weil allzu viel Gutes kommt ja eh nie bei raus, ja, aber.
Habe nur gesagt, das einzig Gute, hier, mich zu sehen, jetzt bin ich auch noch krank, jetzt ist gar nichts mehr da. Ne? Also
Ja,
ich
eben jetzt.
uns fragen. Habe auch überlegt, den Podcast abzusagen. Was hat das überhaupt noch für einen Sinn hier? Ne?
Genau, ja,
Also.
wenn jetzt noch irgendwie durch Krankheit 10 Kilo Muskelmasse weg sind, bleibt gar nichts mehr übrig dann hinterher, ja. Aber dann erzähl uns doch jetzt mal, was war denn so los? Was müssen die Leute aktuell unbedingt wissen? Was gab's so an Quick News?
Genau, also gestern gab es eine ganz schnelle Quick News zu Tesla. Die Aktie war gestern mal wieder im Plus. Also E-Auto-Hersteller Fisker ist pleite. Ist vielleicht auch noch so eine Quick News. Ich glaube, die Finanzierung dort hat nicht geklappt. Die waren aber eh nur noch im Penny Stock. Da sieht man es schon. Ich glaube, Lucid kämpft ja auch. Rivian macht Milliardenverluste. Ich glaube, heute gab es auch eher maue Zahlen von BYD. Die Aktie war auch im Minus. Und es gibt ja so ein Comeback der klassischen Autobauer, die sich echt ganz gut halten. Tesla, du hast ja deine Short-Wette da am Laufen. Also wir hatten ja, das war es vorher gesagt, dass Tesla sehr schlecht laufen wird dieses Jahr. Ich glaube, sie waren ja minus 28% oder so dieses Jahr. Richtig, richtig schwach. Aber gestern waren sie zumindest im Plus. Es gab zwei News. Zum einen plant wohl Tesla eine Fabrik in Italien, um da den Semi zu bauen, unter anderem. Und man hat jetzt gestern noch diese neue Version von diesem FSD, also Full Self-Drive wegen Autopiloten, für alle Neukunden und alle Bestandskunden mal freigeschaltet. Ich habe nur sehr viel immer auf Twitter oder auf X gelesen, dass das wohl nochmal echt einen riesigen Schub gemacht hat, jetzt das neue System. Und vielleicht so die Hoffnung, wenn die Leute das dann einmal erfahren, dass sie es dann auch buchen, weil ich glaube, das kostet ja irgendwie 5 oder 8.000 Dollar oder so. Das ist dann halt Reingewinn im Endeffekt, ja. Muss ja nur die Software umgelegt werden, quasi, ja, freigeschaltet werden, dann verdient Tesla 8.000 Dollar. Und ich weiß nicht genau, wie viel es sind, vielleicht sind es auch mittlerweile mehr. Das hat der Aktie zumindest gestern so ein bisschen geholfen. Und ja, mal schauen, ob da zumindest mal eine Gegenbewegung drin ist. Wir haben ja, ich glaube, Gerd Bernstein hat gestern noch das Kursziel nochmal weiter gesenkt. Deutlich, ich glaube, auf 90 Dollar oder so. Also die Stimmung ist so schlecht, schlechter kann es bald nicht mehr werden, habe ich so das Gefühl. Deswegen kann man da mal drauf schauen. Vielleicht ist da mal eine kurze Gegenbewegung auch drinne, aber es bleibt natürlich auch ein heißes Eisen. Ich glaube, das erste Quartal, die Schätzungen wurden mehrfach gesenkt. Das wird auch echt sehr, sehr schlecht werden, so wie es zumindest aussieht. Genau, das war so eine neue Meldung und wir hatten es ja gerade eben besprochen. Das hatte ich auch Anfang der Woche, das war ein Bericht vom Wochenende, was ja schon irgendwann sehr relevant werden könnte. Und die Aktien waren noch im Minus, dass wohl die chinesischen Behörden westliche unsichere Chips aus den Systemen verbannen wollen. Und da wurde jetzt AMD und Intel unter anderem genannt, aber auch das Windows-Betriebssystem. Ich weiß nicht, hast du da noch nähere Infos oder
Ja.
wie die ganze Sache ein?
Ja, also eben, es kamen Nachrichten, die haben vor allem eben AMD und Intel unter Druck gesetzt. Also so die Headline, China macht ernst, ja. Es gibt ja eben schon lange so ein bisschen, ja, eine Fehde zwischen den beiden. Das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht weniger werden. Und nun ist es eben so, dass man Richtlinien hier also so auf den Weg gebracht hat, also die eben vor allem AMD und Intel betreffen bezüglich staatlicher Server. Da möchte man nämlich nämlich, dass hier nicht mehr die Mikroprozessoren von den beiden verwendet werden und das eben auch dann noch im Zusammenspiel damit, also das zielt eben darauf ab, dass dann eben die Windows-Betriebssysteme hier, die also im Ausland hergestellt worden sind für die Datenbanksoftware, nicht mehr benutzt werden sollen, beziehungsweise reduziert werden sollen. Das ist für mich auch ein härterer Schlag tatsächlich für AMD und Intel, als es jetzt vielleicht für Microsoft dann der Fall ist, weil ich glaube, Microsoft hat sich jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich groß bewegt auf die News, denn ja, so eines der großen Probleme aktuell ist natürlich, ich habe mir mal angeschaut, wie groß denn so das Exposure von den beiden ist, also so die Abhängigkeit von China, und bei AMD, da reden wir so aktuell so ungefähr von einem Umsatzanteil von 15%, bei Intel reden wir sogar von über einem Viertel der Umsätze, die nach China aktuell gehen. Also natürlich, das wird nicht komplett alles wegfallen, also nicht falsch verstehen, ja, aber wir hatten es ja auch schon mal den Fall, es war ja mal vor einigen Monaten im Gespräch, dass das iPhone bei den staatlichen Behörden ja sozusagen ausgemerzt werden soll. Und ich weiß noch, wir beide haben dann so, ja gut, die paar iPhones, die da betroffen werden, dann haben wir irgendwie festgestellt, dass irgendwie knapp 200 Millionen Chinesen irgendwie zumindest mal mit dem Staat zusammenarbeiten. Ja, also jetzt natürlich nicht alles Staatsangestellte, aber das hätte dann wohl irgendwie, also eine hohe zweistellige Millionenanzahl an iPhones betroffen. Also das ist wirklich nicht wenig in China, also die da eben mit staatlicher Verbindung arbeiten. Und daher kann man auf jeden Fall verstehen, dass die Aktien da erstmal ein bisschen unter Druck geraten sind. Man muss natürlich aber auch fairerweise dazu sagen, vor allem bei Intel, ich würde jetzt behaupten, ihr wisst, ich selber bin jetzt nicht der allergrößte Intel-Fan auf jeden Fall, aber das ist jetzt nicht so das aktuelle Invest-Case von Intel, also dass die da jetzt groß in China die nächsten Jahre verkaufen. So, die großen Fantasien bestehen ja darin, dass sie eben mal so ein großer Auftragsfertiger in den nächsten Jahren werden sollen. Aber die aktuellen Ergebnisse kann es auf jeden Fall sehr umfangreich belasten, weil eben 27, also so knapp ein Viertel, sogar ein bisschen mehr von den Umsätzen, die nach China da aktuell gehen, das ist schon, ja, dann eben keine so tolle Nachricht dann auf jeden Fall. Und gerade eben auch diese Foundry Services, also diese Fertigung, das ist ja alles erst im Aufbau, also damit verdienen die halt irgendwie noch fast gar nichts, ja, also das ist noch minimal die Sparte. Also da kann man auf jeden Fall so eine kurzfristige negative Reaktion dann verstehen. Wie gesagt, für Microsoft ist für mich jetzt der Schlag da wahrscheinlich nicht ganz so gravierend, so würde ich jetzt mal behaupten. Also da finde ich es jetzt bei den beiden so ein bisschen empfindlicher dann, dass die davon getroffen werden. Und genau, also definitiv nachvollziehbar, dass es da dann eben keine so positiven New oder näher, wie sagt man dazu, also dass es da keine Jubelstürme an der Börse dann gegeben hat. So, jetzt habe ich die richtigen Worte gefunden. Ja,
das war jetzt, glaube ich, schon die ganze Zeit so, dass versucht wird, sich so ein bisschen zu entflechten. Die USA möchten, dass mehr außerhalb Taiwans und so weiter ja auch produziert wird, dieses bekannte Thema, was sie schon ganz oft angesprochen haben. Dann gibt es eben die ganze Zeit diese Exportbeschränkungen. Jetzt schlägt immer wieder China zurück, dass sie eben genau versuchen, dass Huawei und Co. mehr genutzt werden, dass man die pusht, um sich da so ein bisschen zu entflechten. Ja, also wahrscheinlich wird das auch in Zukunft so weitergehen. Ja, und das könnte natürlich auch sein, ich weiß nicht, ob dann ein paar größere Konkurrenten zu Nvidia und Co. irgendwann noch hinvorbringt oder dass sie da selbst probieren, Gas zu geben. Sie sind ja schon in einigen Bereichen führen, zum Beispiel Kettle mit den Batterien und so weiter. Also da kann auch Konkurrenz irgendwann für Nvidia und Co. mal kommen, ja, wenn man jetzt immer mehr diese Exportbeschränkungen durchsetzt. Also ja, aber aktuell Nvidia weiter sehr stark. Ja, aber insgesamt, ich weiß nicht, die Woche ist ja insgesamt so mit, am Freitag ist ja Feiertag in Deutschland und in den USA. Ich glaube, USA muss am Montag wieder aufhaben. Soweit ich gelesen habe, Deutschland hat am Montag auch zu. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, Ostermontag ist auch noch zu. Deswegen ist ja insgesamt diese Woche eher so ein bisschen alles ruhiger.
Ja, aber ob sie wirklich einen Konkurrenten für Nvidia machen, ist halt die Frage, weil sie halt eigentlich nicht die Technologie haben, vor allem eben auch in der Produktion von den Halbleitern, ja. Also Taiwan Semiconductor wird ihnen da wahrscheinlich nicht unbedingt gerne helfen wollen dabei. Die Maschinen
von ASML darf nicht liefern.
Von genau, ASML, ja. Genau, wollte ich gerade sagen, die bekommen sie eben nicht. Deswegen, es ist natürlich fragwürdig, aber man muss natürlich auch sagen, es könnte halt auch irgendwann mal in Intel, Nvidia treffen. Also auch Nvidia hat einen nicht gerade geringen Anteil, also auch deutlich im zweistelligen Bereich hier, was nach China hier dann eben geht, so von den Sales-Regionen her. Also da sieht man eben dann auch mal, wie schnell sowas dann auch wieder drehen kann, gerade eben auch, weshalb es so wichtig ist, dass man sich Unternehmen anschaut, die so eben eine hohe China-Abhängigkeit haben. Also wie wahrscheinlich es ist oder eben wie gut die Chinesen das dann eben auch ersetzen können, weil die selber sind, also die Chinesen, die sind ja nicht blöd, also die hacken sich da ja nicht irgendwelche Sachen ab, wo sie wissen, das können sie nicht in adäquater Form ersetzen, das ist ja auch ganz klar und nachvollziehbar, ja, aber die Sachen, die sie ersetzen können, das tun sie dann eben, ja, dass sie da halt auch nicht irgendwie in einen signifikanten Nachteil dann technologisch gesehen kommen, und sie scheinen jetzt zumindest mal der Meinung zu sein, dass sie diese Mikroprozessoren dann eben von Intel und AMD hier mit inländischen Unternehmen dann ersetzen können, genau. Ja. Wir haben ja das letzte Mal zu Zuschauerfragen aufgerufen. Da war eine wirklich sehr spannende mit dabei, gerade auch zum Thema Krypto-Hype, denn die ging an dich, Michael, ja. Da wurde die Frage gestellt, warum du eigentlich keine Bitcoin hältst. Also kann man schon mal sagen, von Aktien hat er schon keine Ahnung. Bei Bitcoin beweist das dann auch wieder. Ja. Aber erzähl mal, warum hast du keine Bitcoin im Ding, und sag mir jetzt bitte nicht, ist es wertlos oder inhaltslos? Die Sprüche Bitcoin kennen wir alle.
Genau. Nee, ich habe doch Bitcoins hier, warte mal. Ich habe hier, guck mal, ich habe hier, sieht man das? Ich habe hier Bison, sieht man nicht.
Doch, jetzt hier. Sieht man was, warte ich mal. Ich habe es jetzt nicht
0,0725743 Bitcoin. Und Ethereum. Aber wie gesagt, na, das habe ich mir irgendwann gekauft, ist nur minimal, um
zu ja, sagen, aber ich wollte ja gerade sagen,
das auch ist was, ja. Aber
das ja, ist ja in deinem Portfolio nichts, wenn man eben, ich meine, das ist ja bei dir öffentlich, wie groß dein Portfolio-Depot ist. Aber du hast ja auch schon mal zum Beispiel in einem Interview gesagt, also Gold oder Bitcoin, da bist du eher auf der Goldseite gewesen. So, wieso oder halt so wenig Bitcoin? Weil, wie gesagt, das ist jetzt, würde ich jetzt eher sagen, von dir eine Spaßposition dann ja. Oder so in der Größenordnung. Also warum nicht irgendwie 2, 3, 4% in Bitcoin?
Ich habe am Anfang Tatsache gesagt, Bitcoin ist wertlos, ja, weil es hat nur dadurch einen Wert, weil da irgendwelche Leute dran glauben. Klar, das ist bei vielen Sachen so, bei dem Argument, aber immer nur zu sagen, ja, es ist limitiert und deshalb hat es einen Wert. Und das, ich habe damals schon gesagt, es wird niemals in der Öffentlichkeit genutzt werden, um damit Transaktionen zu tätigen, was ja auch so stimmt. Ja, also das wird sich auch nicht durchsetzen, das ist viel zu kompliziert, zumindest nicht in der breiten Masse, denke ich. Und dann war die andere Sache, habe ich gesagt, es ist halt viel zu volatil, um das als Wertspeicher anzusehen. Ja, ein Wertspeicher willst du ja haben, der quasi sicher ist. Und Bitcoins, die steigen 10%, fallen 20%, steigen wieder 40% und fallen. Und das ist dann nicht nachhaltig, war vor ein paar Jahren meine Meinung. Ne? Und es ging ja auch mehrmals 80% runter. Aber wie es scheint, ist Bitcoin doch da, um zu bleiben. Das, ich glaube, das ist jetzt eigentlich klar, auch mit diesen ganzen ETFs, die jetzt kommen. Deswegen habe ich ja auch ein bisschen was und habe es mal gekauft, weil ich da ein bisschen meine Meinung geändert habe. Aber da ich eben lieber in produktive Assets investiere, seien es Immobilien oder eben Unternehmen, die irgendeine Dienstleistung oder Produkte erschaffen, wo ich dann mit meinen Aktien von profitieren kann, sei es mit Dividenden oder mit steigenden Gewinnen und dann steigenden Kursen. Das gefällt mir irgendwie besser, wie diese Hoffnung, dass dieser Bitcoin irgendwie, dass Leute immer in Zukunft weiter daran glauben, dass das was wert ist. Ja? Was natürlich, was ich unterschätzt habe, ist, glaube ich, dass halt diese Skepsis gegenüber dem normalen Geldsystem halt immer größer wird mit den Schulden und so weiter. Also da sehe ich schon Punkte, dass man sagt, okay, kann man ein bisschen was dort reinpacken, aber ich würde halt jetzt nicht einen Großteil meines Geldes dort reinpacken. Aber vielleicht bin ich auch zu alt dafür, ne, und verstehe es alles nicht, kann ja auch sein. Deswegen soll ja auch am Ende jeder so machen, wie er möchte. Ne? Aber ich werde dort nicht jetzt extrem viel investieren. Ich hatte sogar mal noch mal ein bisschen Geld überwiesen. Ich hätte es ja mal irgendwann gesagt, ich wollte noch mal so ein paar weitere Altcoins investieren, in Anführungszeichen investieren oder zocken, wie man es sehen will. Aber ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Vielleicht hast du ja eine Ahnung, was gibt's da noch so außer Bitcoin, Ethereum? Ich höre nur immer Solana und was weiß ich, was da noch alles gibt. Dogecoin, aber das ist ja, glaube ich, nur, das ist ja wirklich nur ein Zock. Ja, da will ich mal gucken, ob ich da noch mal ein paar Zockposition mit sowas dann irgendwie ein bisschen mitspiele.
Also mich brauchst du zu Altcoins nichts fragen. Ich bin tatsächlich relativ altmodisch nur in Bitcoin investiert. Ja. Ich habe noch eine kleine Restposition Ethereum von meinem Mining damals. Das Projekt ist aber auch schon länger vorbei.
Hast du auch gemeint oder was zu Hause? Hast der ganzen Stadt den Strom abgezogen oder was? Oder hast du
so einen Server brauchst auch schon mal nicht mehr heizen zu Hause. Ja, es hat viele Vorteile, ja, wenn du das am Laufen hast. Nee, das war nicht hier bei mir zu Hause. Ja, ich hätte schon gar nicht das Know-how da, die Grafikkarten in so ein Gerüst reinzubauen. Ja, das hat alles jemand anders gemacht, ja.
Du hast doch auch irgendjemanden, der dir immer den Computer andrückt morgens, oder? Weil es ist doch auch sehr komplex, oder? Diesen Knopf da immer zu drücken.
Ja, das machst doch du jeden Morgen. Jetzt mach nicht so, als wüsstest du es nicht, wer es macht. Ja, also ich meine, für irgendwas das ist, für irgendwas machen wir das Ganze hier. Ja,
richtig.
Ja, aber interessant, aber du sagst ja selber auch, dass du physisches Gold hast. Aber ist Bitcoin nicht eigentlich eine bessere Form von Gold, weil sie eben nicht, weil Gold ist ja trotzdem im geringen Maße immer noch inflationär. Ja, natürlich, es hat jetzt den längeren Track-Record, also definitiv nichts ist so lange da gewesen wie Gold jetzt, aber wenn man es jetzt mal so rein von ein paar Daten und Fakten her betrachtet, weil eben Gold, man weiß gar nicht, wie viel Gold es insgesamt gibt, eben Space Mining könnte irgendwann auch mal noch kommen, aber das ist natürlich wieder ein anderes Thema dann, ja. Aber ist da Bitcoin nicht eigentlich ein bisschen das bessere Gold? Weil Gold ist ja eigentlich auch nur ein Wertspeicher. Weil Warren Buffett hat es immer schön gesagt, du musst dir einen Goldbarren holen, du kannst ihn 20 Jahre polieren und musst dann aber hoffen, dass dir in 20 Jahren dafür jemand mehr bezahlt, weil er auch keine Menschen
ist. Das ist ja auch so ähnlich, ja. Aber genau, du hast gesagt, Gold hat halt diese Historie, wird als Schmuck verwendet. Und wenn man mal so eine Münze in der Hand hat, hat es auch was Magisches. Ne? Wäre so mal so eine 1 Unze Kugabura oder Lunar mal in der Hand hatte, das ist schon ziemlich cool. Und bei mir ist es ja auch historisch mit dem Gold. Also ich bin aktuell jetzt nicht der Goldkäufer, sondern habe das damals geholt bei der Finanzkrise. Da hieß es nämlich jeden Tag, das Währungssystem bricht zusammen und Angela Merkel verkündet die neue D-Mark und sowas. Ne? So war das ja wirklich da. Und da bin ich dann auch irgendwann zu Pro Aurum gefahren und habe ein paar Goldmünzen geholt und habe die bei der Bank in den Safe gepackt und hatte auch dann irgendwann irgendwo über eBay, glaube ich, so Silberbarren geholt. Wirklich, hatte ich einen halben Schrank voll mit Silberbarren damals, so 1-Kilo-Dinger. Die sind ja nicht so wertvoll, ne? Silberbarren. Habe ich aber alle verkauft, weil das ist halt echt nicht mehr so praktikabel gewesen, als ich gemerkt habe, die Welt geht doch nicht unter. Ja, aber ich halte das Gold einfach, weil es schon, man sieht's ja, ne, läuft mit der Inflation, ist auf Allzeit hoch. Damit wirst du, glaube ich, auch nicht reich oder so, ne? Aber es ist ja auch nur ein kleiner Teil. Vielleicht stocke ich auch Bitcoins nochmal irgendwann auf, aber da wir jetzt gerade wieder gut gestiegen sind, ne, ich glaube auch bei Bitcoin ist der tendenziell besser, immer mal in einer Krise. Wie heißt das im Winter?
Winter,
wie heißt das denn da? Winter?
Kryptowinter, ja.
Kryptowinter, genau, im Kryptowinter zu investieren. Aber ja, deswegen vielleicht mal schauen. Aber es hieß ja jetzt durch das Halving, steigt das noch alles viel höher. Das ist ja, wie gesagt, immer das Thema. Vielleicht ist das auch mein Problem. Ich denke zu viel nach. Ne? Wenn alle immer schon davon reden, dass das und das kommt oder dass das Halving dafür sorgt, dass der Preis so stark steigt. Ich meine, das ist doch im Endeffekt wie an der Börse, auch bei Aktien. Wenn ja schon jeder damit rechnet und dann sich im Vorhinein positioniert, wer soll denn überhaupt noch kaufen, wenn das Halving wirklich da ist? Deswegen kann es auch dort sein, so rein von der Logik von mir, dass es dann erstmal eine Korrektur gibt, weil natürlich vorher alle gekauft haben in der Hoffnung, dass es weiter steigt, dass das dann halt nicht kommt. So war es ja auch ganz am Anfang bei den Bitcoin-ETFs. Da gab es ja auch erstmal diesen richtigen Rücksetzer. Jetzt seitdem ist es wieder deutlich gestiegen, also da ist schon Geld reingeflossen, aber ja, wie gesagt, ich will auch jetzt nicht zu viel darüber reden, ich sehe schon die Kommentare, ich soll einfach die Schnauze halten, wenn ich von einem Thema keine Ahnung habe, deswegen.
Ja, brauchst du keine Sorgen machen, ich bin ja da, um das Ganze dann ein bisschen aufzuklären, ja, also ich sehe es tatsächlich aber vom Verlauf her jetzt ähnlich wie du auf das Halving, dass wir es wie beim ETF haben werden, dass wir vielleicht, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie glaube ich, wie der Kurs sich dann entwickelt, würde ich sagen, ähnlich wie beim ETF, es geht erstmal kurz nach unten und ich glaube dann aber trotzdem, dass wir Ende des Jahres dann doch nochmal höher stehen werden, als wir es aktuell dann sind. Warum? Natürlich, es kommt jetzt auch immer mehr Geld durch die ETFs in den Markt rein. Dadurch werden sie meiner Meinung nach eben auch weniger volatil, also dass das diese ganze Volatilität immer weiter abnehmen wird, je standfester das System vom Bitcoin dann eben wird. Und auch was du gesagt hast mit dem Zahlungsmittel per se, dass es sich nicht durchsetzen kann, das sehe ich tatsächlich auch ähnlich. Aber ich hätte mal so ein Endszenario für den Bitcoin, wo ich sage, das könnte vielleicht mal irgendwie interessant sein. Was hältst du davon, dass mal eine Währung rausgebracht wird, die einen Bitcoin-Standard hat? Also sozusagen eine Fiat-Währung, die Bitcoin gebunden ist, weil das ist ein deflationäres oder mindestens mal stagnierendes Asset. Mit deflationär habe ich ein bisschen Problem, weil das sich ja nur darauf rührt, dass Leute Bitcoins verlieren und es dadurch weniger ist. Aber darüber kann man natürlich streiten. Also wir alle wissen, bei 21 Millionen ist Schluss. Es gibt jetzt schon dann pro Block nicht mehr wirklich viele Bitcoins dann. Aber was würdest du denn davon halten, dass man sagt, hey, wir machen eine Währung, dass die USA da mit Sicherheit nicht so einfach ihren Dollar aufgeben wird? Das ist natürlich ganz klar. Also jetzt bitte nicht meinen, dass ich jetzt da in 5 Jahren davon ausgehe, dass es irgendwie einen dollargebundenen Bitcoin dann eben gibt, aber was würdest du denn davon halten? Das wäre doch eigentlich ein realistisches Szenario, oder? Um das Ganze jetzt abschließend nochmal darzustellen, ja.
Keine Ahnung. Aber war ja mal, der Dollar war ja auch mal goldgedeckt, das haben sie ja aus diversen Gründen, glaube ich, damals aufgehoben, unter anderem auch um wahrscheinlich Schulden zu machen und so weiter, ja. Man weitet die Geldmengen immer stärker aus und dadurch hast du ja auch viel mehr Kreditvergabe wieder gehabt oder auch stärkeres Wirtschaftswachstum und so weiter. Ne? Das, seitdem ging es ja auch mit der US-Wirtschaft richtig ordentlich nach oben, ja. Und mit so einem Goldstandard, ja, ich weiß nicht, oder Bitcoin-Standard, dann beschränkst du ja, glaube ich, dann auch dein System, ne, was Liquidität und so weiter angeht, aber ich bin ja auch kein Volkswirt oder sowas. Ne?
Ja, da müssen wir nochmal schauen. Also ich meine, da gibt es auch tatsächlich relativ gegenteilige Meinungen, dass vor allem die Länder, die lange am Goldstandard festgehalten haben, ich glaube, die Schweiz war ja so eine der letzten Länder, worauf man dann eben auch so ein bisschen zurückzuführt, dass es denen eben deutlich besser geht als den meisten anderen Ländern. Also dass solche Länder sich meistens relativ gut entwickelt haben, aber wie sie, ich bin jetzt auch nicht der Volkswirt, ich habe da mal
ein, zwei Bücher. Aber wieso haben sie dann auch abgeschafft, die Schweiz? Ich glaube, der Schweiz geht es deshalb gut, weil sie ein sehr gutes System haben, was Renten angeht. Den Leuten geht es allen gut. Sie haben niedrige Steuern und haben sehr hohe Löhne. Also
Banken, ich glaube, das natürlich ist halt auch, so. Ja.
Sie haben sehr wettbewerbsfähige Unternehmen. Ne, der Franken ist sehr stark. Also das sind, glaube ich, halt auch die Gründe, schätze ich mal. Ne?
Natürlich, das hat in der Regel nie nur einen Grund, ja. Aber wenn man sich mal so ein bisschen mit der wirtschaftlichen Entwicklung oft von Ländern beschäftigt hat, also gerade so ein Goldstandard, ist, glaube ich, hat's in der Regel auch gar nicht mal so schlecht gewesen oder eben goldpreisgebundene Währung. Ja. Aber wäre zum Beispiel für mich noch irgendwie so ein Thema, was mal bei Bitcoin aufkommen könnte, wie gesagt, natürlich jetzt nicht die USA oder so, aber gerade auch mal längerfristig betrachtet. Mhm. Aber okay, dann haben wir jetzt die Zuschauerfrage beantwortet. Dann würde ich sagen, genau, wir haben es ja am Anfang gesagt. Ah ne, eine Quick News wollte ich noch kurz einschieben, die hatte ja letztes Jahr so ein bisschen für Welle gesorgt und auch mal wieder so ein bisschen für Turnaround-Fantasien. Und zwar hatte ja Alibaba mal bis zu 6 IPOs angekündigt und jetzt mittlerweile kommt so ein bisschen die Ernüchterung auf, denn man hat ja nicht nur die Cloud-Sparte schon mittlerweile wieder abgesagt als Börsengang, sondern vor wenigen Tagen, ich weiß nicht, ob es gestern oder vorgestern war, hat man auch die Logistiksparte abgesagt, also dass hier eine IPO kommen könnte. Also es läuft irgendwie aktuell alles nicht so rund für Alibaba. Das nur noch so mal als kleine Quick News zwischendurch. Und dann würde ich jetzt mal sagen, genau, wir haben ja angekündigt, Michael, du bist short bei Rüstung, zumindest jetzt zum aktuellen Zeitpunkt der Folge. Das kann natürlich dann auch immer mal schnell gehen.
Wie gesagt, ne, das kann sein, wenn die Folge, es ist weder eine Kauf- noch Verkaufsempfehlung, ich sage dazu gleich ein paar Sachen. Stand jetzt, ne? Also 10:03 bin ich zum Beispiel jetzt bei Rheinmetall gerade short, habe aber mal einen engen Stop auch, das kann auch nachher ausgestoppt sein, weil die Aktien halt ein sehr, sehr starkes Momentum haben und die hatten ja auch gute Zahlen, guten Ausblick. Wer sich aber jetzt mal so diese Kursentwicklung von Rheinmetall anschaut, hat mich gut gerade mal, da kam nämlich vorne mit dem Ticker, wie stark sie dieses Jahr schon gestiegen ist. Die genau, hätten wir mal als 82,5% des Rheinmetall dieses Jahr im Plus. Ja, also
aber darf ich mal kurz jetzt was fragen? Eben genau, wie bist du da jetzt vorgegangen? Also eben, du bist jetzt short gegangen. Wir haben eigentlich eine Aktie, die sehr prozyklisch ist, die sehr gut läuft aktuell. Gab es jetzt da irgendwie auch eine Nachricht, wo du jetzt sagst, okay, ja, da könnte jetzt mal kurzfristig wieder Druck nach unten entstehen? Weil natürlich, also wir haben ja auch vor der Folge kurz gesprochen, also dass jetzt Rheinmetall aktuell gute Aussichten hat und du jetzt da wahrscheinlich nicht 2 Jahre am Stück short sein willst. Das ist natürlich ganz klar. Aber was hat jetzt dafür den Ausschlag gegeben, dass du sagst, du bist jetzt aktuell in Rüstung mal gerade kurzfristig short dann?
Genau, also es sind mehrere Gründe, unter anderem, wir wollten ja gleich auch noch über die Zahlen von Renk sprechen. Renk ist ja neu an die Börse gekommen. Ich glaube, die hatten es doch einmal abgesagt, dann haben sie es doch gemacht. Sie kamen irgendwie bei 17 Euro oder so rein, oder der erste Kurs war 17,50 Euro dann. Jetzt stehen sie bei 36,40 Euro innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen. Also richtig krass. Und die hatten heute Morgen Zahlen gemeldet. Und es ist sowohl bei Renk als auch bei Hensoldt so, dass da jetzt drei sehr, sehr große grüne Kerzen waren. Also drei Tage mit riesigen Aufschlägen. Und so der dritte Tag ist oft immer der Tag, wo mal Gewinnmitnahmen kommen, so rein aus der Erfahrung her. Und heute Morgen war es so, also ich war zum Beispiel Renk heute Morgen auch short, dass diese Aktien vorbörslich zum Beispiel 13% im Plus war, nachdem sie schon zwei Tage vorher so stark im Plus war. Und das ist dann eben oft so eine kurzfristige Übertreibung. Aber diesen ersten Short habe ich sogar heute Morgen schon zugemacht. Das hat mir auch bei uns alles dann in der im Discord gepostet, in der Community. Da waren auch viele mit dabei. Das sind immer, wie gesagt, solche vorbörslichen Geschichtchen. Und ansonsten war jetzt so der Fall, also bei Rheinmetall stand jetzt, bröckelt sie gerade, also jetzt ist gerade mein Short 4 Euro pro Aktie im Plus. Ja, es kann gleich immer wieder anders sein. War bei Rheinmetall so, dass die letzten Tage schon immer mal so ein bisschen gewackelt hat. Ja, ich habe ja immer den Kurs offen, sehe dann den Intraday, es ging runter, aber dann wurde es immer mal wieder hochgekauft, dann ging es mal wieder runter, sie wurde nochmal hochgekauft und heute Morgen war wieder kurz Druck da, dann hat sie sich wieder ein bisschen erholt, jetzt kippt sie wieder so ein bisschen ab und ja, die Aktie ist, wie gesagt, halt auch mittlerweile echt heiß gelaufen und wenn jetzt, alle haben jetzt die Zahlen gemeldet sozusagen, auch Hensoldt, Renk, Rheinmetall. Es gibt jetzt erstmal keine neuen Nachrichten, die jetzt nochmal für Euphorie sorgen könnten. Plus diese drei Tage in Folge jetzt bei den Aktien. Das ist so eine Gemengelage, wo ich sage, da kann man mal einen kurzfristigen Short probieren. Plus halt diese wahnsinnig hohen Umsätze vorbörslich. Alles ausgelöst von Privatanlegern. Die treiben halt eine Renk und eine Hensoldt vor allen Dingen nach oben. Das könnte mal für Gewinnmitnahmen sorgen. Aber du hast ja gerade eben schon gesagt, es ist jetzt nicht so, muss jetzt nicht nächste Woche jemand kommen und sagen, oh, der Trottel, der hat gesagt Short, ne? Ich bin ja nur Intraday Short, ne? Ich kann die Aktie gar nicht länger als heute halten. Das heißt, ich werde die heute eh zumachen. Das sind nur Intraday Shorts, weil ich die Aktie direkt leer verkauft habe. Und da muss man die bei einem deutschen Broker wie V-Trade, da kann man das machen, muss man die aber auch wieder eindecken, ne? Man könnte jetzt mit einem Turbo K.O. Schein die Aktien Short gehen und dann vielleicht hoffen, dass die irgendwann in den nächsten Tagen und Wochen mal fällt, aber ja, das mache ich jetzt eher nicht, muss ich sagen. Du hast gesagt, es ist halt schwer einzuschätzen, dieses Momentum ist stark, das kann auch noch weiter steigen. Die Zahlen waren ja auch bei Rheinmetall echt gut, wobei die Aktie mittlerweile, ich weiß nicht, ob du es dir angeschaut hast, schon echt jetzt ambitionierter bewertet ist. Das KGV müsste jetzt bei deutlich über 20 liegen und das, obwohl ne, der Ausblick ja sehr stark war. Ich glaube, sie wollten 10 Milliarden Umsatz machen, genau, ich guck mal gerade. Sie wollten 10 Milliarden, der CEO hat übrigens für 5 Millionen verkauft, ja, bei Rheinmetall, nur mal zur Info, vor ein paar Tagen. Genau, sie wollen, sie erwarten 10 Milliarden Umsatz, das war besser als erwartet bei Rheinmetall. Und die Marge soll bei 14-15% liegen, das ist auch so im Rahmen der Erwartungen gewesen. Und ja, das sorgt eben dafür, dass die Aktie halt nochmals gehypt hat, ne, aber ist ja auch so die Sache, wenn irgendwann hoffentlich auch mal dieser Krieg endet, dann werden die Aktien auch korrigieren. Deswegen, ja, und Renk hatte heute auch ganz gute Zahlen, einen guten Auftragseingang, aber ob das jetzt, also ob das Unternehmen dadurch jetzt halt mehr als doppelt so viel wert ist wie vor ein paar Tagen, ich finde es halt echt, aber wie gesagt, das ist Moment. Mhm. Und das kann auch noch bis 50 Euro steigen, die Renk, ja, aber da jetzt langfristig noch drauf zu springen, für mich sehr, sehr gefährlich. Oder hast du dir die Zahlen mal von Renk angeschaut? Was sagst du dazu?
Also jetzt im Detail habe ich mir die Zahlen jetzt nicht angeschaut von Renk. Ich weiß, dass eben alle Zahlen zuletzt in der Rüstung relativ euphorisch waren, gerade ja, eben auch bei Rheinmetall und so. Man muss natürlich jetzt auch dazu sagen, dass der CEO verkauft, der Herr Papperger ist jetzt nicht mehr so der Allerjüngste, ja, er ist jetzt auch schon über 60. Da kann ich auch mal eine lustige Anekdote erzählen. Ich kenne ja mehrere Leute, die bei Rheinmetall arbeiten, bei einem Firmen-Event. Da hat sich mal auch einer der Chefs wegen irgendwas beschwert, dass sie irgendwo gerade nicht hinkommen und dann ist der Papperger an den Tisch gekommen und hat ihm den Schlüssel von seinem, ich glaube ein Rolls-Royce war es oder Bentley oder so auf den Tisch geknallt und hat gesagt, er soll ihn jetzt nehmen und dorthin fahren. Also scheint irgendwie auch so ein ganz cooler Zeitgenosse
zu sein. Ich habe letztens noch ein längeres Interview mit ihm mir angeschaut, der ist echt auch sehr sympathisch halt. Ne? Also,
ja, also cool. Der ist da echt so an den Mitarbeitertisch gekommen und hat dann eben so den Tisch so in den Schlüssel auf den Tisch geknallt und hat dann irgendwie so nach dem Motto, er soll jetzt Ruhe geben und soll jetzt einfach sein Auto nehmen und es dann holen. Ich weiß nicht mehr genau, um was es ging. Also hat mir eben nur jemand erzählt, den ich kenne, der dort arbeitet. Ja. Ansonsten, ja, es ist schwierig. Also ich glaube auch, dass hier, solange jetzt gerade auch noch so diese Krisenherde sind, Rüstung wahrscheinlich seinen Weg weitergehen wird. Aber
es ist halt ein guter Hedge auch, ne? Es ist ein guter Hedge gegen die unsicheren Zeiten und vielleicht auch ein guter Hedge, wenn es doch mal, die USA haben ja gesagt, 2026 rechnen sie mit einem Angriff Chinas auf Taiwan, ja. Also wenn sowas kommt, werden wahrscheinlich die Börsen einbrechen, aber Rüstungswerte, vor allen Dingen wahrscheinlich die US-Rüstungswerte, weil die USA haben ja gesagt, sie werden Taiwan beschützen, dann werden die wahrscheinlich steigen, kann ich mir vorstellen. Also wer so ein Hedge
sieht,
der, ja, das wäre noch eine Möglichkeit.
Ja, werden aber mit Sicherheit auch die Deutschen davon profitieren, ja. Also auch
Rheinmetall wahrscheinlich und Co., genau.
Ja. Ich wollte gerade sagen, gerade wenn es dann auch an sowas geht, also um was für Waffenlieferungen wir dann da sprechen werden, das wird wahrscheinlich alles nochmal in Schatten stellen, wie was wir jetzt da in der Ukraine gesehen haben. Aber wir sind jetzt auch keine Militärexperten und Politik. Also ich hoffe einfach das Beste für Taiwan, dass es eben nicht passieren wird. Alles andere können wir hier eh nicht beeinflussen, genau. Dann als abschließendes großes Thema haben wir heute noch die Nebenwerte gehabt. Da gab es ja nun erste mittlerweile ja schon so in einigen Bereichen recht positive Entwicklungen, genau. Da wolltest du erstmal so ein bisschen allgemein was dazu sagen und dann haben wir auch noch so den ein oder anderen spannenden Nebenwert aktuell mitgebracht. Genau,
ja, was genau,
ist los aktuell da?
Wir haben ja irgendwie so lange das, ich sag mal, Problem gehabt, dass der DAX, der ist ja auf Rekordniveau, ja. Die Wirtschaft hier liegt am Boden, die Stimmung ist sehr schlecht, der DAX läuft, weil er halt auch sehr international ist, ja. Aber trotzdem waren so viele Aktien aus MDAX, TechDAX, TechDAX, SDAX echt schwach. Auch in den USA war es ja ähnlich, dass so ein paar Werte, wir haben es ja oft besprochen, den Markt hochgetrieben haben, so der Russell 2000, Nebenwerte, das war eher schwach. Das dreht jetzt so ein bisschen, ja. Also da gibt es jetzt einige Aktien, die jetzt auch endlich mal angefacht werden. Es gab eigentlich auch schon bei vielen Aktien gute Nachrichten, aber die Aktien wurden einfach links liegen gelassen. Ja? Das ist echt so traurig gewesen. Du hast so eine Aktie im Depot gehabt, gute Zahlen, guter Ausblick, es hat keine Socke interessiert, ja. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt so langsam die Hoss alle Boote hebt, dass jetzt auch diese Aktien langsam mal gespielt werden. Und da gibt es jetzt am deutschen Markt auch einige, die ganz gute Zahlen hatten und die jetzt auch anspringen und profitieren. Und genau, und da, ich habe es, glaube ich, mal Anfang des Jahres auch schon gesagt, dass ich denke, dass Nebenwerte auch jetzt mal wieder ein bisschen aufholen könnten. Sind ja noch weit von ihren Hochs entfernt. Und ja, jetzt zumindest mal erste Tendenzen. Aber ob das natürlich anhaltend ist, schwer zu sagen. Aber es gibt so ein paar Aktien, die bewegen sich jetzt. Ich habe gerade eben gesehen, Rational, die haben sogar Zahlen gemeldet. Das hat morgen noch bei uns geschrieben. Die ballert jetzt 8% sogar nach oben. Ja, die war ja auch ordentlich verprügelt worden. Ja, Gastro hatte Riesenprobleme. Unter anderem dort jetzt, weil der Ausblick ein bisschen besser als erwartet war. Die machen ja dieses Profi-Küchenequipment und ist eigentlich ja schon mit ihren Margen. Ich weiß nicht, es gibt kaum Unternehmen, was so krasse Margen hat. Hast du dir das mal angeschaut? Das ist ja wirklich richtig, richtig krass, was Rational da immer raushaut. Und die wollen jetzt, wie gesagt, 2024 weiter im mittleren bis hohen einstelligen Bereich zulegen. EBIT-Marge soll ähnlich wie 2023 24,6% betragen. Ja, das ist schon, also für einen Gerätehersteller ist das schon echt happig. Ne? Das ist schon richtig geil.
Ja. Rational kam vor kurzem bei mir in einem Video vor. Ich stelle ja in einer Videoreihe immer so die größten Monopole vor, die es auf der Welt gibt. Da gehört Rational tatsächlich mit dazu. Also genauso wie es Michael gesagt hat, also die sind im Bereich der, also groß, also Gastro, vor allem eben auch Großgastro tätig. Und da sind zum Beispiel, also ich bin mir sicher, jeder von euch hat schon diese Maschinen gesehen, hat es aber nicht dann so wirklich wahrgenommen. Also das findest du eigentlich in jedem Restaurant, in jeder Küche, da reden wir so zum Beispiel von großen Dampfgarern und so, die damit dazugehören. Ja, also ist eigentlich ein super spannendes Unternehmen und die sind halt wirklich weltweit tätig. Also die haben einen Weltmarktanteil von 54% ungefähr zum aktuellen Zeitpunkt. Die sind auch weltweit tätig. Also da gehen 43% ungefähr nach Europa, noch 12% Deutschland, weil sie eben deutschen Sitz haben, aber auch über 20% nach Amerika, über 12% nach Asien und so weiter. Und von den Margen her, also eben als produzierendes Unternehmen, haben die Nettomargen von fast 20% und Bruttomargen von weit über 50%. Also ist ein super spannendes Unternehmen und nicht nur der Ausblick bei den Zahlen von Rational war sehr gut, sie haben auch ihre Guidance deutlich geschlagen. Also man hat die Dividende umfangreich angehoben, ich glaube von 11 auf, ich glaube 13,50 je Anteil, ja. Und auch bei den Profitabilitätskennzahlen und so, man hatte eigentlich überall einen Beat zu vermelden. Deswegen waren wirklich starke Zahlen bei Rational und auch langfristig gesehen finde ich auf jeden Fall ein spannendes Unternehmen, ja, weil die eben nicht viel Konkurrenz halt haben, ist ja klar, mit 54% Marktanteil. Ja,
wer dort hier nach der Finanzkrise eingestiegen wäre, irgendwie so 2010, hätte auf jeden Fall ein 15-Bagger im Depot. Ja, die waren da bei 75, dann waren sie im Hoch sogar mal bei über 1000. Und ich hatte damals dann noch während der Finanzkrise, dann sind sie ja so abgestürzt auch. Und auch danach waren sie noch mal Ende 22, ne, im Bärenmarkt waren sie auch extrem tief, bei 400 Euro noch mal.
Corona war 2020, ja.
Da ja, haben Corona alle war 2020 und dann Bärenmarkt jetzt hier bis Ende 22. Da ärgert mich halt, ne? Das war halt echt so ein Nebenwert, wo ich gesagt habe, den musst du dir mal ins Langfristdepot legen. Ja, jetzt stehen wir wieder nahe der Allzeithoch bei 837 und ich weiß gar nicht jetzt, ne? Die Bewertung ist jetzt wahrscheinlich wieder ambitioniert, aber es ist trotzdem halt ein cooles Unternehmen, muss man einfach sagen. Ne? Langfristig krasse Werte geschaffen für Aktionäre auch.
Ja. Aber wie du sagst, sehr hohe Bewertung tatsächlich. Mhm. Ja, also darüber muss man sich im Klaren sein. Das ist, also die wären selbst für ein amerikanisches Unternehmen schon relativ sportlich bewertet. Ja, also das ist jetzt auch nicht mit der deutschen Brille irgendwie auf. Also ein Unternehmen, das definitiv kein Schnäppchen ist. Warte mal, ich probiere kurz ein, zwei Kennzahlen dazu zu sagen, dass wir nicht immer nur irgendwie davon reden. Also wir reden hier von KGVs um den 40er Bereich und das für ein produzierendes
Unternehmen. Das ist aber historisch schon immer so gewesen. Ich habe schon immer so hohe KGVs gehabt.
Ja. Einfach. Aber weil man halt um die starke Marktposition und Zukunftsaussichten weiß, daran sieht man das dann eben. Und Unternehmenswerte EBITDA ist beispielsweise auch bei fast 30. Ja, also das sind wirklich schon Regionen, in denen normalerweise amerikanische Tech-Unternehmen dann sind. Ja. Aber ich habe euch auch Nebenwerte mitgebracht heute, die auch eine starke Marktposition haben. Interessant, aber deutlich günstiger von der Bewertung her. Also ich finde gerade eben so Europa oder auch teilweise Deutschland bei den Nebenwerten ist aktuell ein interessanter Markt und das eine Unternehmen, das ja zuletzt deutlich unter Druck geraten ist, für mich aber trotzdem eigentlich unabkömmlich in den nächsten Jahren, ist Aixtron. Die hatten ja vor allem auch da diese Probleme mit dem Osram-Werk, wo man ja eigentlich auch einige Aufträge in Aussicht hatte. Bei Aixtron muss man halt wissen, dass sie auch noch ein großes China-Exposure haben. Allerdings muss man halt eben auch dazu sagen, das ist jetzt wieder so das Thema, wo ich sage, können die Chinesen das adäquat ersetzen? Denn auch so die größten Konkurrenten von Aixtron, sowas wie eine Applied Materials, die können halt, also das sind halt alles keine chinesischen Unternehmen. Also ich weiß nicht, ob die Chinesen wirklich diese Sachen adäquat ersetzen können. Da muss man dann mal das ein bisschen beobachten, aber für die nächsten Jahre, die Auftragsbücher, die Auftragslage, die sieht eigentlich ganz gut aus bei Aixtron und für mich jetzt aktuell ein Wert, der auch über viele Jahre hingesehen sehr stark gelaufen ist und eigentlich fast immer jede Delle ist da auch immer eine Chance gewesen, sage ich jetzt mal. Also so war es zumindest in den letzten Jahren. Also für mich ein wahnsinniges spannendes Unternehmen, so aus dem Nebenwertesektor bei uns und eines, das auch in einem ähnlichen Bereich ist, aber geht eben mehr so in die Industriekristalle, ist auch ein relativ kleines Unternehmen, ist PVA Tepler. Die haben aktuell KGV, liegt so bei ungefähr 17, das Unternehmenswert EBITDA, das ist mittlerweile sogar im einstelligen Bereich angekommen. Also die sind auch so bewertungstechnisch nicht mehr so hoch, wie sie es schon mal früher waren. Also das ist auch so ein Wert gewesen, der in Corona, also in absurde Höhen teilweise hochgehandelt wurde. Und bei Aixtron haben wir auch mittlerweile auch ein KGV, das bei unter 20 dann eben liegt. Also das sind alles so Werte jetzt, wo ich sage, gerade so aus Deutschland, das sind Nebenwerte, die ich aktuell durchaus spannend finde, um sie sich mal anzuschauen. Ja, ich weiß nicht, hast du einen von den Werten auf dem Schirm?
Kennst du die? Ja, Aixtron weiß ich nur noch, das ist ja richtig abgestürzt, weil genau mit der Meldung da war sie 20% abgestürzt oder so. Hat sich, glaube ich, ein bisschen jetzt wieder gefangen. Ja, ich habe mit der Aktie noch nie selten Glück gehabt, deswegen lasse ich die gerne mal weg. Ich nenne einfach mal ein paar Aktien jetzt noch, die ich aktuell spannend finde, was so den Newsflow zuletzt anging, aber auch was jetzt so die Kursentwicklung angeht. Unter anderem, ihr müsst euch mal Hochtief anschauen, die hängt jetzt an der 110 am Jahreshoch und scheint darüber jetzt auszubrechen, ist ja hier weltweiter Baukonzern, auch in Australien aktiv, haben da riesige Aufträge, bauen unter anderem ein Rechenzentrum für Meta, das wurde letztens gemeldet, ich glaube für mehrere hundert Millionen, also sie sind jetzt im Bau von Rechenzentren auch jetzt richtig gut dabei und die Aktie scheint so langsam echt wiederentdeckt zu werden, hat sich auch ganz gut entwickelt und baut wieder Momentum aus, also das ist ganz spannend, weiß ich, Hypoport hast du wahrscheinlich auch, hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, da war jetzt auch vor ein paar Tagen im Handelsblatt wieder ein Artikel, dass jetzt die Nachfrage nach Baukrediten wieder steigt. Die Aktie hat es natürlich schon vorweggenommen. Und die letzten Zahlen, die haben das so ein bisschen gezeigt, dass der Boden und jetzt so eine langsam steigende Nachfrage wieder kommt. Wir hatten ja das Thema, dass die Immobilienpreise gefallen sind. Die Zinsen sind ja massiv gestiegen, aber auch die kommen jetzt ja so langsam wieder zurück. Und das könnte in der Hypoport mittelfristig helfen. Disclaimer, ich habe die auch in meinem Nebenwerteportfolio. Da habe ich im Gegensatz zu Rational mal ordentlich zugegriffen, als die, ich glaube, im Bereich 100 war oder so, als alles schlecht war, weil da habe ich mir halt echt gesagt, okay, alle verschieben das jetzt, aber die Zinsen werden irgendwann wieder zurückkommen oder die Immobilienpreise kommen zurück oder beides und dann wird Hypoport eben als Plattformbetreiber wieder profitieren und die ist jetzt auch kurzfristig wirklich krass gut gelaufen, steht wieder bei 237, war aber mal bei, ich guck gerade nochmal, bei über 600 war die schon mal, ja, im Hype bei den Nullzinsen. Ich glaube, da geht's da so schnell nicht mehr hin, aber ist also quasi immer noch 60% unter ihren Hochs. Die hat's, ich glaube, wie fast keine zweite zerlegt, ja. Und ansonsten sind es noch solche Aktien wie Flatex DEGIRO, die, glaube ich, jetzt ein ganz gutes erstes Quartal hinlegen. Ich hatte ja gerade eben gesagt, wenn ich mir mal so anschaue, wie die Umsätze auf TradeGate und bei Lang und Schwarz sind, das ist wirklich heftig. Was da so gehandelt wird bei Renk, aber auch bei den Cannabis-Werten jetzt, bei Supermicro, bei Nvidia, richtig krass und viel, viel mehr als im letzten Jahr. Dementsprechend könnte es dort jetzt auch positive Überraschungen geben. Lang- und Schwarz-Aktie, Flatex DEGIRO, das wären so die Profiteure Nummer 1. Ja, und Flatex DEGIRO, die hatten auch ganz gute Zahlen, Ausblick war eigentlich auch gut, aber wurde wohl mehr erwartet, aber vielleicht können sie ja die Schätzungen jetzt mit so einem starken Q1 übertreffen, also mich würde es eigentlich wundern, wenn es nicht so wäre, muss ich sagen. Ja, aber ist auch nur eine Vermutung, ist natürlich keinerlei Kaufempfehlung. Ne? Ihr müsst da immer selbst schauen, was ihr handelt. Das sind so ein paar Werte, die ich gerade aktuell spannend finde.
Ja, das sowieso. Also wenn du bei Hypoport richtig zugegriffen hast, heißt, du hast dann zwei Aktien statt eine, wie sonst immer gekauft. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, es gibt doch diese Fractional-Aktien, das weißt du doch.
Also, ja, statt 0,5 hast du mal eine ganze gekauft. Dann ja, da
sieht man, eine ganze zusammengespart, genau, ja.
Mühsam vom Taschengeld, oder? Sehr cool, ja. Also, denkt auch dran, stellt uns auch gerne wieder für die nächste Folge Fragen. Wir haben genau, heute.
Das Thema mit dem, Dings haben wir nicht vergessen, mit den Depots, weil wie gesagt, wir planen hier bei uns, aber wir sind da gerade in den letzten Zügen, so eine schöne Seite zu machen mit Vor- und Nachteilen von Brokern, mit mehreren Depots und so weiter. Und da will ich das nochmal ein bisschen erklären, in dem Zug, wenn das auch online ist, dann könnte ich das dort nochmal alles online anschauen und ja, genau. Deswegen also wahrscheinlich am Samstag dann hoffentlich in der nächsten
Folge. Genau, also wir hatten es ja letzte Woche angekündigt, dass Michael, weil er wurde jetzt schon öfters gefragt, welche Broker er benutzt.
Genau, und da sind es auch unter anderem, weil jetzt wieder viele gefragt haben, dort kannst du halt zum Beispiel auch so eine Aktie wie Renk, wie Hensoldt vorbörslich leer verkaufen. Ja, das erkläre ich nächste Woche nochmal, weil das ist halt nicht so einfach zu denken, ah ja, okay, die muss ja mal fallen, ich gehe mal bei Trade Republic schauen und so, das funktioniert halt nicht, weil dort hast du immer nur Derivate und die werden entweder gar nicht taxiert vorbörslich oder mit riesigen Spreads, ja, und das ist nicht praktikabel in der Praxis, da dann irgendwie rumzuhantieren, da machst du meistens Verluste, ne? Deswegen, wer sowas machen möchte, der braucht auch einen gescheiten Broker und genau, da können wir nächste Woche nochmal drüber ein bisschen näher drüber sprechen, ne? Weil
ja, alles klar.
Ich persönlich, ne, ich habe heute Morgen zum Beispiel mit diesen zwei Trades direkt wieder, ich kann mir einige Hypoport-Aktien leisten dadurch, sagen
ja, also, oh, ja, so, ja,
aber das ist halt, das kann sehr profitabel sein, man kann aber auch richtig auf den Deckel bekommen, das ist natürlich auch klar, ne? Also ist jetzt hier nicht von wegen eierlegende Wollmilchsau oder so, aber man hat halt deutliche Vorteile gegenüber der Masse, ne? Und darauf kommt es auch, glaube ich, drauf an.
Na, dann bin ich mal gespannt. Dann sprechen wir da in der nächsten Folge drüber. Und dann würde ich mal sagen, genau, denk dran.
War die Folge doch länger als geplant hier, gell? Wir wollten eine kurze Folge machen.
Das ist ja meistens so.
Wir wollten ja noch über deine Modelkarriere eigentlich sprechen. Das war doch die Idee, oder? Wenn wir jetzt zu wenig hatten, ne, dann, aber das wäre jetzt auch nur, ich glaube, wäre eine Sekunde gewesen, der Content, oder? Da wäre ja nicht viel gewesen.
Wir haben ja gesagt, das würde jeglichen Rahmen dann sprengen. Da könnte man ja über sonst nichts anderes sprechen. Das können wir ja mal irgendwann machen.
Wo kauft dein Model seine Klamotten? Das ist wäre die erste Frage.
Ja, das wüsstest du wohl Primark, gerne, gell? Ja. Ja, aber ich finde gut, was auf deinem Pulli draufsteht, Kleinigkeit. Ich meine, das passt ja eigentlich so ganz gut an. Das sieht man dann auch auf der Investbühne, wenn du mal neben mir dann stehst,
so,
oder?
Der ist einfach so dreckig. Die Kleine hat ja alles vollgesabbert vorhin, aber ja.
Man sieht es, ja.
Also, ich hoffe, ihr habt auf Spotify gehört, da sieht man es nicht, ja. Da sieht man auch nicht,
wie genau, ja. Also dann würde ich sagen, genau, ich wünsche euch noch allen eine schöne Woche und die nächste Folge, wie immer, Samstag in der Frühe dann. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.